Mein Name ist Georg Redlhammer und das ist der Denkraum. Hier greife ich Themen selbstkritisch auf, die mich bewegen. Heute setze ich mich mit dem US-Medienmarkt auseinander. Genauer gesagt mit den Late-Night-Talkshows. In den USA verschiebt sich gerade etwas. Stephen Colberts Late Show endet im Mai. Jimmy Kimmel wurde zwischenzeitlich aus dem Programm genommen und später verlängert. Seth Meyers wird öffentlich vom Präsidenten attackiert. Jon Stewart kritisiert das Mediensystem selbst. Und CNN wird seit Jahren als Fake News bezeichnet. Ist das einfach ein Strukturwandel im Fernsehen? Ein wirtschaftliches Problem des linearen Medienmodells? Oder sehen wir hier eine tiefere Spannung zwischen politischer Macht, Satire und journalistischer Öffentlichkeit? Heute öffnen wir einen Denkraum. Kein Urteil, keine schnelle These. Zunächst eine Analyse. Was ist faktisch passiert? Welche Kräfte wirken hier und was sagt das über Vertrauen, Öffentlichkeit und Demokratie aus? Willkommen, meine KI-Avatarin. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wenn du uns heute zuhörst, dann gehörst du zu den Menschen, die wirklich verstehen wollen, wie die Rädchen im Hintergrund ineinander greifen, die analytisch denken.
Genau, du willst wahrscheinlich hinter die Kulissen blicken.
Richtig. Durchbrechen wir den Lärm der alltäglichen Schlagzeilen einfach mal. Wir blicken über den großen Teich.
Und unser Thema heute ist absolut massiv.
Genau. Es geht um Amerikas radikalen Medienwandel in den Jahren 2025 und 2026.
Wir schauen uns ganz genau an, was da gerade im US-Late-Night-TV und bei den großen Nachrichtensendern passiert.
Mit Präsident Trump ändert sich vieles. Da verschwinden plötzlich Shows.
Journalisten verlieren ihre Akkreditierungen.
Millionenstrafen fliegen durch die Luft. Und die ganz große Frage, die über all dem schwebt, ist: Ist das alles nur der brutale wirtschaftliche Überlebenskampf der Sender?
Oder erleben wir hier gerade eine nie dagewesene demokratische Spannung?
Aber bevor wir uns in die Flut dieser Informationen stürzen,
ja, da müssen wir kurz die Spielregeln für unsere heutige Recherche klären.
So ist es.
Wir haben hier nämlich einen riesigen Stapel an Quellen auf dem Tisch liegen, mit stark politisch aufgeladenen Meinungen von allen Seiten.
In der Analyse wollen wir neutral bleiben. Beide Seiten verstehen, keine Partei ergreifen.
Gar keine.
Wir werden nicht moralisch, wir sagen dir nicht, wer recht hat. Wir schauen uns rein sachlich und faktenbasiert an, was unsere Quellen hergeben.
Wir sind quasi nur deine unparteiischen Begleiter durch diesen Dschungel.
Genau. Meine liebe KI-Begleiterin, du lieferst uns jetzt am besten direkt mal den analytischen Rahmen für das Ganze.
Sehr gerne. Die zentrale Leitfrage für diesen Deep Dive lautet nämlich: Wie unterscheiden wir den massiven wirtschaftlichen Wandel von echtem politischen und regulatorischem Druck?
Also, wirtschaftlicher Wandel heißt in dem Fall, dass das normale Fernsehen immer unwichtiger wird. Streaming ist das Fernsehen von heute. Der Werbemarkt im TV bricht ein.
Exakt. Wo endet der freie Markt und wo beginnt die politische Einflussnahme?
Blicken wir also ein Jahr zurück. Im Juli 2025 hat ein Erdbeben die TV-Welt in den USA erschüttert.
Du meinst die CBS-Sache?
Ja. CBS lässt aus dem Nichts heraus die Bombe platzen. The Late Show with Stephen Colbert und das gesamte dazugehörige Franchise werden im Mai 2026 komplett eingestellt.
Einfach so beendet.
Genau. Eine über 30-jährige Institution im amerikanischen Fernsehen wird quasi rasiert. Die tägliche Show aus dem legendären Ed Sullivan Theater New York wird eingestellt. Und die offizielle Begründung von CBS klang total nüchtern.
Sie sagten, es sei eine rein wirtschaftliche Entscheidung.
Richtig. Sinkende Werbeeinnahmen, viel zu hohe Produktionskosten. Aber das Verrückte daran ist doch, Colbert war jahrelang der absolute Quotenkönig. Und gerade letzte Woche hat er eine Steigerung von 7% an Marktanteilen verkündet.
Ja, auf den ersten Blick wirkt das total widersprüchlich. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, wird ein Schuh draus.
Da bin ich aber jetzt gespannt, wie du das erklärst.
Wir müssen uns die Struktur hinter CBS ansehen. CBS gehört zum Mutterkonzern Paramount Global. Und Paramount strebt 2025 eine gigantische Fusion mit Skydance Media an.
Natürlich, der Milliardendeal, der übrigens ebenfalls letzte Woche bestätigt wurde.
Genau, ein Deal im Wert von 8,4 Milliarden Dollar. Für Paramount ist das überlebenswichtig, weil das lineare Fernsehen ausblutet.
Aber so eine Fusion geht ja nicht einfach so über die Bühne.
Richtig, und hier kommt die Politik ins Spiel. Solche Deals brauchen zwingend die Genehmigung der US-Regierung, genauer gesagt der FCC.
Das ist die Federal Communications Commission, eine mächtige Institution.
Ja, die Bundesbehörde für Kommunikationswege. Die wird zu dem Zeitpunkt von Brendan Carr geleitet und wenn die FCC Nein sagt, platzt der Milliardendeal.
Okay, und jetzt müssen wir uns das Timing anschauen, das in unseren Quellen steht. Das ist nämlich wirklich heftig.
Exakt 3 Tage, bevor Colbert abgesetzt wird.
3 Tage. Colbert hält einen extrem scharfen Monolog in seiner Show.
Und er kritisiert darin einen außergerichtlichen Vergleich?
Ja. Paramount hatte 16 Millionen Dollar an Trump gezahlt, um eine Klage beizulegen. Da ging es um ein 60-Minutes-Interview mit Kamala Harris.
Und Colbert stellt sich vor 1 Million Publikum und nennt diese 16 Millionen Dollar eine, Zitat, fette Bestechung.
Er hat seinem Mutterkonzern eine fette Bestechung vorgeworfen, um die Paramount-Fusion durchzuwinken. Wahnsinn. Und 3 Tage später fliegt er.
Und die Reaktion von Donald Trump ließ ja auch nicht lange auf sich warten.
In seiner berühmt charmanten Art legte er los. Und zwar auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Er schrieb, I absolutely love that Colbert got fired. Also ich liebe es absolut, dass Colbert gefeuert wurde.
Er schob dann noch nach, Colberts Quoten seien schlechter als sein Talent.
Wie gesagt, sehr feinfühlig der Präsident. Aber das blieb ja politisch nicht unwidersprochen.
Überhaupt nicht. Demokratische Senatoren wie Elizabeth Warren und Richard Blumenthal fordern seitdem eine offizielle Untersuchung.
Sie werfen der FCC und CBS direkte Zensur vor. Und hier geht es um journalistische Freiheit.
Genau. Und sie stützen sich dabei auf einen weiteren Vorfall, der das Bild noch viel komplexer macht.
Das blockierte Interview. Das fand ich bei der Recherche extrem spannend.
Ja, CBS hatte Colbert tatsächlich verboten, ein Interview mit dem demokratischen Kandidaten James Tallarico auszustrahlen.
Ein Kandidat für den Senat. Und die offizielle Begründung der Senderanwälte war die sogenannte Equal Time Rule.
Richtig.
Kannst du uns kurz erklären, was das ist? Du fragst dich jetzt vielleicht, warum das bei einer Comedy-Show plötzlich wichtig ist.
Die Equal Time Rule besagt eigentlich, dass ein Sender beiden politischen Lagern exakt die gleiche Sendezeit einräumen muss.
Aber das galt früher nicht für Late-Night-Shows.
Historisch gesehen waren reine Nachrichten und oft auch Talkshows davon ausgenommen. Aber die neue Trump-Administration hat das plötzlich extrem strikt auch auf Formate wie Late Night angewendet.
Was für die Sender ein extremes rechtliches Risiko bedeutet.
Absolut. Wenn sie einen Demokraten einladen, riskieren sie sofort Klagen, wenn sie keinen Republikaner finden.
Also, wenn wir das mal als Zwischenfazit festhalten. Wir haben hier 2 parallele Wahrheiten.
Auf der einen Seite eine wirklich schrumpfende lineare TV-Wirtschaft. Diese Shows sind teuer.
Und auf der anderen Seite massive politische Untersuchungen, Fusionsinteressen und eine knallharte Regulierungsbehörde.
Ein Mutterkonzern, der aus Angst um seinen Milliardendeal vielleicht lieber seinen Star opfert.
Das Interview mit dem republikanischen Senator hatte Colbert übrigens doch geführt, aber nur auf YouTube gesendet. Tja, aber man könnte jetzt denken, okay, ein Anruf aus Washington und der Moderator fliegt.
Aber das ist eben nicht immer so.
Richtig. Der Fall Jimmy Kimmel bei ABC zeigt uns ein völlig anderes Szenario. Lass uns mal zum September 2025 springen.
Gerne. Da ging es um die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk.
Ein furchtbares und extrem aufgeladenes Thema. Kimmel macht in seiner Show kontroverse Aussagen dazu. Er behauptet, die MAGA-Gang versuche aus dieser Tragödie politisches Kapital zu schlagen.
Und daraufhin bricht ein absoluter Orkan los.
Ja, Nexstar und Sinclair schalten sich ein. Das sind sogenannte TV-Affiliates, also Betreiber lokaler Sender, die das ABC-Programm in die Wohnzimmer bringen.
Und die setzen Kimmels Show in ihren lokalen Netzen einfach aus. Das ist ein extremer wirtschaftlicher Druckpunkt für das ABC-Netzwerk.
ABC knickt auch im ersten Moment ein und pausiert Kimmel vorübergehend.
Und sofort ist die Politik wieder da. FCC-Chef Brendan Carr nennt Kimmels Kommentare öffentlich krank. Er droht mit regulatorischen Konsequenzen.
Und Trump postet natürlich sofort in Großbuchstaben, die Show sei cancelled.
Aber hier wird es wirklich interessant.
Genau. Kimmel wird nämlich nicht dauerhaft abgesetzt.
Er kehrt nach ein paar Tagen zurück. Ohne Entschuldigung für seine politische Analyse, nur mit einer Klarstellung, dass er sich nie über einen Mord lustig machen würde.
Und was passiert mit den Quoten?
Die steigen.
Sie explodieren förmlich. Und im Dezember 2025 gibt ABC ihm dann sogar eine Vertragsverlängerung bis Mai 2027.
Das ist ja fast paradox, wenn man es mit Colbert vergleicht. Ist es nicht, wenn man die medienökonomische Realität betrachtet, Disney, der Mutterkonzern von ABC, stand in dem Moment vor keiner existenziellen Milliardenfusion wie Paramount.
Sie konnten den Sturm also einfach aussitzen.
Genau. Die hohen Quoten und die laufenden Verträge haben den kurzfristigen politischen und öffentlichen Druck einfach überdauert.
Ein klares Beispiel dafür, dass nicht jeder politische Angriff zum Ende einer Show führt. Solange das Geld stimmt, atmet das Format weiter.
Richtig.
Aber ich will noch einen dritten Fall aus der Late-Night-Welt reinbringen, um noch eine andere Facette zu zeigen. Seth Meyers bei NBC.
Ah, die Flugzeugträgerkatapulte.
Ja, das ist absurd. Meyers macht in seiner Rubrik Seth Translates Trump-Witze über Trumps Forderung nach dampfbetriebenen Flugzeugträgerkatapulten in Japan.
Er macht sich da sehr detailliert und sarkastisch drüber lustig.
Und Trumps Reaktion auf Truth Social im November 2025 war wieder auf 180.
Alles in Großbuchstaben natürlich.
Ja, Zitat. No talent, no ratings, 100% anti-Trump, which is probably illegal.
Er nannte Meyers auch einen Wahnsinnigen.
Also, der Präsident bezeichnet politische Satire als potenziell illegal. Das ist ein rhetorischer Hammer.
Und das müssen wir dem Zuhörer ganz klar machen. Strukturell passiert hier absolut gar nichts.
Nichts. Keine blockierten Interviews, keine Affiliates, die boykottieren.
Keine Pausierungen, keine Absetzungen. NBC hatte Meyers Vertrag sogar vorher noch verlängert.
Es ist ein rein rhetorischer, aber sehr direkter Konflikt. Keine Seite gewinnt oder verliert hier unmittelbar. Strukturell.
Es ist ein reiner Diskurskonflikt. Lautes Theater auf offener Bühne, aber ohne den regulatorischen Hebel im Hintergrund.
Gut, wir haben jetzt viel über Satiriker gesprochen, die angegriffen wurden. Aber lass uns mal Jon Stewart einführen.
Der nimmt ja eine ganz andere Perspektive ein.
Genau. Stewart ist hier nicht das Ziel von Trumps Angriffen, sondern er greift das Mediensystem selbst an.
Das sehen wir in seinem Auftritt in Ali Velchis Podcast oder besser gesagt in Velchis Show im Februar 2026.
Und was er da sagt, ist für unsere Analyse essentiell.
Er argumentiert nämlich, die Medien hätten das Vertrauen ihres Publikums komplett selbst verspielt.
Er nennt als Beispiel diese ganze Hype-Maschine um die Russland-Ermittlungen, also den Mueller-Report damals.
Er sagt, die Branche ist so extrem auf Dramatik ausgelegt.
Er nutzt da großartige Metaphern, um das greifbar zu machen. Er spricht vom ständigen Dopaminrausch der Breaking News.
Von einem Hamsterrad.
Ein Hamsterrad, dass das Publikum gegenüber echten Konsequenzen völlig abstumpft.
Wenn jeden Tag das Ende der Welt beschworen wird, glaubt irgendwann niemand mehr, dass es wirklich brennt.
Und das Resultat? Laut Stewart glauben 35% der Amerikaner gar nichts mehr.
Und das zeigt uns, dass diese demokratische Spannung eben nicht nur von außen kommt, also Regierungen gegen Sender,
sondern auch von innen. Die Medien haben ihr eigenes Fundament untergraben und das macht sie jetzt so extrem verwundbar.
Ein angeschlagener Boxer quasi.
Genau. Und dieser Boxer steht jetzt an vorderster Front, wenn wir jetzt mal den Fokus von der Satire weg hin zu den harten Nachrichten verschieben.
Vor allem CNN.
Trump bezeichnet CNN ja seit Jahren systematisch als Fake News und als Feind des Volkes.
Aber die Eskalation in unseren Quellen geht weit über Twitter-Beleidigungen hinaus.
Lass uns da bitte mal harte Fakten und Beispiele liefern.
Nehmen wir den Iran-Konflikt. Trump behauptete öffentlich, iranische Atomanlagen seien komplett zerstört worden.
Daraufhin zitiert die CNN-Reporterin Natasha Bertrand aus einem geheimen Bericht der DIA, also des militärischen Geheimdienstes.
Und dieser Bericht widersprach Trumps Behauptung komplett. Die Anlagen seien nur verzögert, nicht zerstört worden.
Die Reaktion? Trump forderte öffentlich den sofortigen Rauswurf von Bertrand.
Es gab Unterlassungsschreiben an CNN, man forderte die Rücknahme der Artikel.
Das ist ein direkter Eingriff in die Nachrichtenproduktion.
Aber es wurde ja auch extrem persönlich, besonders gegen Journalistinnen.
Caitlin Collins von CNN zum Beispiel. Trump attackierte sie als stupid und nasty, dumm und fies und schrieb ihren Namen dabei noch absichtlich falsch.
Catherine Lucy von Bloomberg wurde bei einer Pressekonferenz mit den Worten Quiet Piggy, Ruhe Schweinchen, abgekanzelt. Und dann ist da noch der physische Zugang.
Stimmt. Der Entzug von Presseausweisen. Das kennen wir schon von Jim Acosta 2018.
Aber im September 2025 geht das Pentagon noch einen Schritt weiter. Sie fordern von Reportern, nur noch offiziell genehmigtes Material zu nutzen.
Auch bei unklassifizierten Infos. Viele Medien haben das natürlich abgelehnt, weil sie sich nicht zum Sprachrohr machen wollen.
Die Konsequenz war, dass sie ihren Zugang zum Pentagon verloren haben.
Keine Hintergrundgespräche mehr, keine Flurfunkinfos. Sie werden von der Primärquelle abgeschnitten.
Und dieser Druck auf die Nachrichtensender wird durch finanzielle Angriffe noch massiv verstärkt.
Du meinst jetzt die unzähligen Klagen?
Ja, Klagen gegen CBS, gegen ABC, Vergleiche in Millionenhöhe.
Es ist für die Konzerne oft billiger, zig Millionen zu zahlen, als jahrelang gegen die Administration zu prozessieren.
Und es trifft ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Regierung streicht Fördermittel für NPR und PBS.
Über die CPB, die Corporation for Public Broadcasting. Das trifft dann vor allem die kleinen lokalen Sender hart.
Der finanzielle Schraubstock zieht sich von allen Seiten zu.
Also, was bedeutet das alles? Führen wir die Fäden für dich als Zuhörer mal zusammen.
Wir sehen eine amerikanische Medienlandschaft komplett im Schraubstock.
Von der einen Seite drückt die unerbittliche Ökonomie des Jahres 2026.
Werberückgänge, viel zu teure Produktionen, der Zwang zu Milliardenfusionen.
Und von der anderen Seite drückt ein beispielloser politischer und regulatorischer Einfluss.
Die FCC-Untersuchungen, die Klagen, die Boykottaufrufe.
Und wie wir am Anfang versprochen haben, es steht uns nicht zu, hier ein abschließendes Urteil zu fällen.
Genau. Wir bewerten hier keine Seite moralisch.
Wir überlassen es dir, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Sind diese Absetzungen und Konflikte reine Marktkorrekturen?
Oder sind sie Symptome einer tiefen demokratischen Spannung?
Wahrscheinlich ist es eine völlig untrennbare Mischung aus beiden.
Das ist sehr gut möglich.
Aber genau deshalb möchte ich diese Analyse mit einem ganz neuen Gedanken beenden. Etwas zum Weiterspinnen für dich.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wir haben heute total viel über den Druck auf traditionelle TV-Hosts und Journalisten gesprochen, über menschliche Fehler, unberechenbare Comedians und hartnäckige Reporterinnen.
Die Netzwerke Millionen kosten können.
Richtig. Aber überleg dir mal Folgendes. Wenn die Produktion von echten Inhalten durch diese Klagen, durch regulatorische Hürden und schrumpfende Budgets immer teurer und vor allem riskanter wird, wie lange dauert es dann noch, bis große Netzwerke einfach anfangen, perfekt kontrollierbare, KI-generierte Avatare für die Nachrichten- und Unterhaltungsproduktion einzusetzen? Avatare, die niemals aus der Reihe tanzen, die keine Skandale verursachen und die vor allem nicht verklagt werden können. Ein weiterer Denkraum für dich. Ich habe selbst in den 90er Jahren bei CNN in Atlanta eine Ausbildung gemacht. Ich kenne Newsrooms von innen Und gleichzeitig höre ich mir regelmäßig die Monologe von Colbert, Kimmel und Meyers an, weil sie oft das aussprechen, was ich denke. Aber genau das wirft eine Frage auf. Bewege ich mich damit in einer Informationsblase? Und wenn ja, was bedeutet das für mein Bild von Amerika? Bei CNN in Atlanta habe ich keinen Propagandaapparat erlebt. Ich habe Redaktionen erlebt, die unter enormem Zeitdruck arbeiten, Producer, die entscheiden müssen, welche Geschichten zuerst kommen, Journalisten, die versuchen, komplexe politische Ereignisse in wenigen Minuten Sendezeit zu übersetzen. Was ich aber auch erlebt habe, ist etwas Subtileres. Narrative entstehen nicht durch Befehle, sie entstehen durch Routinen, durch Auswahlmechanismen, durch redaktionelle Instinkte. Wer wird eingeladen? Welche Story bekommt das größere Fenster? Welche Formulierung setzt sich durch? Das ist kein Masterplan, aber es ist auch nicht neutraler Zufall. Wenn ich heute Stephen Colbert, Jimmy Kimmel oder Seth Meyers sehe, dann sehe ich brillante politische Satire, intelligente Pointen, scharfe Beobachtung und ja, ich merke, dass ich oft zustimme, dass sie meine Einschätzung teilen, dass ich mich bestätigt fühle. Und genau da beginnt die unbequeme Frage. Ist das kritischer Konsum oder ist das Komfort? Wenn ich Dienstag bis Freitag die Monologe der Late Night Talker auf YouTube höre, dann konsumiere ich eine sehr spezifische politische Perspektive. Sie ist rhetorisch zugespitzt, sie ist ironisch, sie ist pointiert, aber sie bewegt sich klar innerhalb eines ideologischen Rahmens. Late Night war früher breiter. Heute ist sie deutlicher positioniert. Das ist nicht per se schlecht. Satire darf Position beziehen. Aber sie verliert damit zwangsläufig einen Teil des Publikums. Und hier wird es demokratisch interessant. Wenn ein großer Teil der konservativen Bevölkerung Late Night nicht mehr als humoristische Kritik, sondern als parteipolitische Attacke wahrnimmt, dann verändert sich die Funktion dieses Formats. Es wird weniger gemeinsame Bühne, mehr Echoraum. Gleichzeitig erleben wir einen Präsidenten, der etablierte Medien wiederholt als Fake News bezeichnet, der einzelne Journalisten persönlich angreift, der das Vertrauen in Institutionen rhetorisch systematisch untergräbt. Beide Entwicklungen laufen parallel. Auf der einen Seite ein Teil der Medien- und Satirewelt, der Klarstellung bezieht, auf der anderen Seite politische Macht, die diese Stellungnahme als illegitim brandmarkt. Was ich mich frage, und das sage ich auch selbstkritisch, ist Folgendes. Wenn ich nur Colbert, Kimmel, Meyers konsumiere, bekomme ich dann ein vollständiges Bild Amerikas oder nur das Amerika, das ich sehen möchte? This is not America. Amerika ist größer, widersprüchlicher, heterogener. Es besteht nicht nur aus urbanen, liberalen YouTube-Zuschauern. Es besteht auch aus Menschen, die diese Shows als Ausdruck medialer Arroganz empfinden. Als ich bei CNN war, war mir nicht bewusst, wie stark Wahrnehmung von außen das Bild prägt. Für viele ist CNN kein Nachrichtensender, sondern eine politische Marke. Ob gerechtfertigt oder nicht, spielt zunächst keine Rolle. Wahrnehmung wird Realität. Und wenn Wahrnehmung Realität wird, dann entsteht politische Dynamik. Vielleicht erleben wir keinen orchestrierten Angriff auf Satire. Vielleicht erleben wir keinen gezielten Abbau von Demokratie. Vielleicht erleben wir etwas Komplexeres. Ein Medienmodell, das ökonomisch unter Druck steht. Eine politische Kultur, die zunehmend polarisiert ist. Ein Publikum, das sich in digitalen Nischen selbst bestätigt. Die Frage ist dann nicht, ob Colbert endet. Die Frage ist, ob wir als Zuschauer bereit sind, außerhalb unserer Komfortzone zu hören. Ich muss mir diese Frage selbst stellen. Wenn ich nur das konsumiere, was meine Haltung spiegelt, dann kritisiere ich zwar politische Macht, aber ich riskiere selbst, Teil einer Blase zu sein. Und vielleicht liegt genau dort die eigentliche demokratische Spannung. Nicht in der Absetzung einer Show, sondern im Verlust gemeinsamer Räume.